Wir haben ja irgendwie eine Aufgabe, finde ich. Also eine Aufgabe, das nach außen zu kommunizieren und eine Aufgabe, den jungen Leuten wirklich zu zeigen, hey, das, was wir machen, ist wirklich geil.
Also wenn dir der Lidl nicht passt, gehst du in den Aldi. Mhm. Aber wenn dein Klo kaputt ist, musst du zum Klempner. Da kannst du nicht sagen, dann gehe ich jetzt zum irgendeinem Ingenieursbüro, ne?
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Handwerksschmiede-Real-Talk heute. Drittletzte Folge dieses Jahr. Und wir kommen natürlich wieder mit neuen Geschichten und neuen Gästen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, Teilnehmer von uns. Ich bin Liborio, Geschäftsführer der SAS Bauwerksabdichtung und der Handwerksschmiede. Und René hat bei uns das erste Jahr fertig gemacht. Jetzt brauchen wir ein paar Monate Zeit, um alles nochmal umzusetzen. Und dann starten wir nächstes Jahr nochmal voll durch und schauen, wie wir weiter wachsen können, gesund wachsen können. Und heute sprechen wir darüber, warum das Handwerk selber schuld ist, ein schlechtes Image zu haben. Und was tun wir dafür, um das Image besser dastehen zu lassen. Herzlich willkommen, lieber René.
Ja, schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das ist jetzt ein bisschen unfair für die Zuhörer, weil ich glaube, die kennen dich, aber mich noch nicht.
Richtig.
Soll ich mal ein bisschen was erzählen?
Natürlich.
Okay. Ja, mein Name ist René Mögenburg, ich bin 32, komme aus Südrheinland-Pfalz, aus dem schönen Hunsrück und führe seit 3 Jahren einen Garten- und Baumpflegebetrieb. Ab Januar habe ich meinen 6. Mitarbeiter dabei und wir sind unterwegs in der Vegetationstechnik, kümmern uns kommunal und privat um alles, was Wurzeln hat.
Lass uns mal darüber sprechen. Vor knapp einem Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr ist das jetzt her, hast du ja bei uns gestartet.
Genau.
Wie warst du da aufgestellt?
Anders, kleiner. Wir haben, ich war damals mit einem Mitarbeiter unterwegs und in den Anfangsschuhen, da gingen Nachrichten noch per WhatsApp, da war alles weniger strukturiert und ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus.
Wie haben wir am Anfang bei dir gestartet? Du hast ja schon irgendwie, nicht Angst, aber schon so ein mulmiges Gefühl dabei, okay, ich bin noch relativ klein, eigentlich noch alleine unterwegs, kann ich überhaupt ein Coaching starten, was kommt da auf mich zu? Wie war das so am Anfang für dich?
Befremdlich, man hat sowas ja noch nie gemacht. Das Problem fängt ja schon in der Schule an, da kriegt man ja nicht erzählt, wie man erfolgreich wird, sondern andere Dinge. Und dann steht man plötzlich da und hat sein Leben selbst in der Hand und kriegt dann im Prinzip einen Fahrplan durch euch hingelegt und den muss man einfach mal stringent befolgen, ne? Einfach mal Kopf ausmachen und auf die Menschen, die es schon gemacht haben.
Ja.
Und dann funktioniert das.
Du hast bei uns gestartet mit einem Mitarbeiter und jetzt nach einem Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt?
5, wie gesagt, im Januar fängt dann der 6.
Der 6. Mitarbeiter. So, dann hast du auch gesagt, ja, alles lief über WhatsApp. Was hast du mittlerweile alles implementiert, damit deine Baustellen vernünftig laufen, damit deine Mitarbeiter sich wohlfühlen?
Was haben wir? Wir haben vor allem mal die Kommunikation komplett umgestellt, einfach mal professionell gestaltet. Wir haben vorher Bilder per WhatsApp geschickt in Gruppen und überall ging was verloren, Infos haben gefehlt. Mittlerweile arbeiten wir da mit professioneller Software, mit PlanCraft für die Baustellenorganisation. Haben auch andere ausprobiert, die nichts für uns waren. Da haben wir ganz viel in der Richtung gemacht. Wir haben alles auch in Betrieb selbst strukturiert. Das heißt, die Maschinen haben jetzt Nummern bekommen, dass man auch genau weiß, welches Werkzeug gehört wohin. Das ist einfach ein ganz anderes System jetzt drin.
Cool, mega. Sag mal, jetzt haben ja viele Handwerksbetriebe oft das Problem, dass sie keine Mitarbeiter gewinnen können und Mitarbeiter fehlen an jeder Ecke. Wie hast du das denn jetzt geschafft, innerhalb eines Jahres von einem Mitarbeiter auf 6 Mitarbeiter einzustellen? Hast du da aktiv irgendwie was getan oder was tust du dafür, damit du Mitarbeiter anziehst und vor allen Dingen, dass Mitarbeiter auch bei dir arbeiten wollen?
Da sind wir eigentlich schon im Hauptthema. das ist die Professionalität, das Auftreten nach außen. Das muss man auch einfach so kommunizieren, weil es bringt dir nichts, die beste Ware zu haben, wenn es keiner weiß.
Mhm.
Das heißt, ganz großer Punkt natürlich auch Social Media. Ich bin da kein Fan von, aber es ist ein notwendiges Mittel.
Yeah.
Und es geht nicht mehr ohne, das ist leider Fakt.
Die meisten verstehen das ja nicht. Also du sagst ja, ich bin kein Fan davon, ich selber jetzt auch nicht, aber du hast ja gerade auch drüben gesehen, Jason kam zu mir, hey, mach mal kurz eine Story. Also wirklich Bock hatte ich jetzt nicht, aber ich tue es, weil es vonnöten ist, um einfach den Leuten zu zeigen, wie die Schmiede arbeitet, damit die Leute sich mit uns beschäftigen. Das heißt, das ist ja das Gleiche, ich sage immer, ich habe hier 300 Bäume zu pflegen Dann sagst du, ne, mach ich aber nicht, keine Lust drauf, ist ja ähnlich so, ne? Wie hast du das so überwunden? Also ich habe da ganz viele Leute, die sagen, ja klar, Social Media ist wichtig, aber dann tun sie es dann trotzdem nicht. Was hast du getan oder wie bist du vom Kopf her da, hast du das verarbeitet, um zu sagen, yo, ich muss es tun?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für ganz viele da draußen ist auch einfach, dass man glaubt, man gibt etwas von sich selbst preis, von sich als Person. Und man möchte ja nicht, ja, sich gläsern machen, sich nackt machen im Internet. Aber das ist halt einfach Quatsch. Ich bin mittlerweile jeden Tag auf Social Media, in Stories und so weiter unterwegs. Unser Betrieb, mich kann man da sehen, kennenlernen, sehen, was man macht. Aber über mich als Mensch erfährt man da ja nichts. Also du musst dich ja nicht dahinstellen und dir erzählen, was du gegessen hast und wie der letzte Urlaub mit deiner Frau war. Du kannst ja wirklich einfach nur über deine Arbeit reden und zeigen, was ihr alltäglich macht. Und das ist auch das, was der Kunde sieht. Das ist das, was die Subunternehmer sehen. Das ist das, was die Zulieferer sehen. Es ist nichts anderes, was man sonst auch tut.
Jetzt sagen aber viele am Anfang immer, yo, ich habe ja gar keine Follower, das interessiert doch eigentlich keinen. Jetzt hast du aber trotzdem einfach gestartet. Wie hat sich das jetzt in den letzten 12 Monaten quasi aufgebaut? War dir das egal, ob da jemand zuguckt oder nicht, einfach machen, weil es bringt ja nachgelagert Erfolg.
Wenn etwas funktioniert, sollte dir immer egal sein, was andere darüber denken oder ob die zugucken oder ob die das toll finden. Und wenn du es 2 Jahre machst, es funktioniert und keinen interessiert, ist es ja trotzdem gut gewesen. Ja? Deswegen, also so Klickzahlen und so, das sollte dich nicht großartig interessieren. Der Mensch, den du damit erreichen möchtest, ein Mitarbeiter, ein Bewerber oder sonstiges, der wird darauf aufmerksam werden. Und der wird es sehen. Und ob du dann 9000 Follower hast oder 20, das spielt unterm Strich keine Rolle, wenn der Richtige dabei ist.
Wie sind alle deine Mitarbeiter, die jetzt zu dir gekommen sind? Wie haben die sich beworben? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Was war der Schlüssel des Erfolgs?
Das ist tatsächlich ein anderes Thema. Das ist nämlich ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Einmal tatsächlich über Social Media, einmal aber auch einfach nur durch Zufall die Firmenwerbung auf dem Auto gesehen, in der Stadt angesprochen. Sag mal, du machst doch Baumpflege, ich bin auch Baumpfleger.
Geil.
Genau, also da haben wir tatsächlich ganz breit gefächert, wie die Jungs zu mir kamen. Aber das ist so ein bisschen, das wird schon fast spirituell. Ich bin der Meinung, wenn du das liebst, was du machst und du machst es richtig und du legst da alles rein, dann kommt das von ganz alleine.
Fazit: Social Media lohnt sich oder nicht?
Ja, definitiv, ganz klar. Geht leider nicht mehr ohne. Wie gesagt, ich würde es gerne auch ohne machen. Es ist nicht mehr möglich. Es geht nicht mehr ohne.
Auch in Bezug auf Kunden? Folgen dir auch Kunden, die sagen, hey, finde ich geil, was du machst und ich will, dass du das jetzt bei mir machst, oder kommt das so gar nicht?
Durch diese organische Social Media Geschichte habe ich, würde ich jetzt mal schätzen, 20% meiner Aufträge. Und durch bezahlte Leads und so weiter dann nochmal weitere 15 bis 20%. Also es ist
Geil.
fast die Hälfte unseres Umsatzes, was über diese Plattform generiert wird.
Naja. Ja, und dadurch, dass du natürlich dann auch mehr Reichweite bekommst, auch neue Aufträge generierst, spielt das ja auch eine Rolle dann mit dem Empfehlungsgeschäft. Wenn du schon, wenn du dich über Social Media gesehen hast, was geleistet hast, dann wird dem Nachbarn was erzählt und so weiter, ne? Und so baut sich das Ganze dann peu à peu auf.
Genau.
Sehr,
Und
sehr geil.
es ist auch ein Irrglaube zu sagen, dass nur junge Leute auf Social Media unterwegs sind. Ich habe auf dem Hinweg zu euch heute zu dieser Podcast-Aufnahme gesehen, ich habe eine Google-Rezension bekommen von einem Kunden, bei dem waren wir vor 2 Wochen. Der Mann ist 90 und hat mir eine Google-Bewertung geschrieben. Da rechnet man nicht mit, ja.
Ja.
Aber es sind auch wirklich ältere Semester, die da unterwegs sind, ne, die sich das Ganze anschauen.
Mega, sehr cool. Also ich bin echt stolz drauf, was du auch die 12 Monate jetzt hier gerissen hast. Kann mich nur so an die Anfangszeiten erinnern. Du warst halt so jemand, der zwar hinterfragt hat, ja, aber dann, wenn ich dann mit dir getöttert habe oder Calls gemacht habe und gesagt habe, hey René, scheiß mal drauf, mach mal einfach so, dies und das. Hey, weißt du was, ja, was habe ich denn zu verlieren? Ich mache jetzt einfach mal, ne? Und das war entscheidend auch für die 12 Monate, wie du da ja größer geworden bist, in die Sichtbarkeit sich das Ganze geändert hat. Lass uns mal über das Thema sprechen, wie wir es schaffen, das Handwerk attraktiver zu machen und weg von diesem Negativen. Was tust du selber persönlich dafür, dass das Handwerk ja wieder stärker wird, dass die Leute wieder mehr Bock haben, ins Handwerk zu gehen?
Ja, das ist ein Herzensthema tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan von Qualität und das ist völlig egal, wo das ist. Wenn ich essen gehe, dann mache ich das lieber einmal für etwas mehr Geld, aber dann soll es auch schmecken, als dreimal eine Pizza essen zu gehen. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann lieber das etwas teurere, was auch lange hält. Und genauso finde ich, ist es auch im Handwerk. Ich erwarte selbst, ich bin ja selbst Handwerker, aber ich erwarte auch von allen, die für mich eine Dienstleistung machen, dass die für das Geld, das sie bekommen, das darf ruhig dem Preis entsprechend sein, sollen die aber auch die Leistung erbringen. Und das sehe ich in ganz, ganz wenigen Gewerken tatsächlich noch. Ja, also da habe ich durch die Handwerksschmiede zum Glück noch viele Unternehmen kennengelernt. Hier Mafi-Team und so weiter, Sascha Fischer, großartiger Mensch,
Ja.
machen super Arbeit, auch ganz viele andere, wo ich wirklich sage, da ist Qualität hinten dran, aber das hast du halt nicht flächendeckend. Und ich finde, das Image des Handwerks würde sich verbessern, wenn da einfach mal wieder Zuverlässigkeit wäre, wenn da mal wieder Qualität abgeliefert wird, egal in welchem Gewerk jetzt.
Aber wie soll denn Qualität und zuverlässig geliefert werden, wenn die letzten 30 Jahre im Handwerk gepennt, also die haben ja alle geschlafen, die meisten Handwerksbetriebe, und da gab es nichts mit Strukturen oder gewisse Verhaltensweise an den Tag zu legen, sondern ja, jo, Hauptsache ich mache meine Baustelle hier fertig. Was ist entscheidend dafür oder deiner Meinung nach entscheidend dafür, oder was trägt konkret dazu bei, dass das Image nicht mehr so leidet?
Ja, das Handwerk hat es sehr leicht, weil es ist alternativlos. Ja, also wenn dir der Lidl nicht passt, gehst du in den Aldi. Aber wenn dein Klo kaputt ist, musst du zum Klempner. Da kannst du nicht sagen, ey, dann gehe ich jetzt zum irgendeinem Ingenieursbüro. Ne? Du musst diese Handwerksdienstleistungen in Anspruch nehmen. Ob die gut ist oder schlecht, spielt erstmal keine Rolle. Du bist darauf angewiesen. Da hast du absolut recht. Da wurde sich lange drauf ausgeruht. Und ich bin einfach der Meinung, vor allem wenn man diese turbulenten Zeiten, die wir aktuell haben, mit Inflation, mit Krieg und so weiter, wenn man das wirklich überstehen möchte und auch daraus gestärkt hervorgehen will, dann kommt man an Qualität nicht mehr vorbei. Und das bedeutet, wenn ich ein Fenster einbaue, dann ist danach die Silikonfuge auch ordentlich. Wenn ich malere, dann ist danach das Klebeband auch wieder von der Decke abgezogen. Und das sind halt alles Sachen, die erlebst du ständig, dass das nicht der Fall ist.
Was sagen deine Mitarbeiter eigentlich dazu, dass du jetzt quasi komplett digitalisiert bist, und quasi auch diese Strukturen und Prozesse drin hast? Finden die das gut oder finden die das eh nervig?
Ja,
Weil die meisten sind ja der Meinung, die ja dann auch bei uns starten, nee, nee, wir haben das immer schon so gemacht und das soll jetzt auch gar nichts geändert werden, und nee, das funktioniert doch gerade so. Und Mitarbeiter, die eh in alten Strukturen arbeiten, die wollen ja sowieso nichts ändern und so weiter. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht?
guck mal, das ist ja gerade der Punkt. Das bedingt sich ja alles miteinander. Ja, das heißt, du gibst deinen Mitarbeitern jetzt ein Werkzeug an die Hand und sagst zu denen, ihr benutzt jetzt diese Plantafel, ihr dokumentiert alles, ne, ihr bekommt jetzt hier Rapportzettel. Das ist für die erstmal anstrengend. Aber dann sehen die, was für eine qualitativ hochwertige Arbeit daraus resultiert, sehen, wie zufrieden die Kunden sind, sehen, dass der Betrieb läuft, kriegen mehr Weihnachtsgeld. Also es ist ja unterm Strich, die tun ja was für sich selbst. Am Anfang ist es natürlich für die schwierig und es ist immer schwierig, neue Systeme zu implementieren in einem Betrieb, ne? Vor allem, wenn das schon ein älterer, lang bestehender Betrieb ist. Aber du musst denen einfach aufzeigen, dass da ein Mehrwert für jeden hinten dran steht. Für den Kunden, für den Mitarbeiter, für den Chef, für die Firma, für alle. Jeder profitiert davon.
Mit einbeziehen die Mitarbeiter ins
Richtig.
Wachstum, in die Prozesse auch mit rein, ne?
Ja, und denen das auch aufzeigen. Ich habe zum Beispiel meinen Jungs gesagt, macht Bilder von allem, was ihr auf der Baustelle gemacht habt. Haben sie gemacht, aber so mehr schlecht als recht, ja. Und dann habe ich denen einfach mal gezeigt, dass ich diese Bilder, die die machen, in die Rechnung zum Schluss in die Position mit einpflege, dass der Kunde sieht, okay, der Baum wurde geschnitten, welcher ist das denn nochmal? Ah ja, auf dem Bild sieht man's. Und dann haben die verstanden, da hängt ja was hinten dran, ne?
Ja,
Und die Rechnung sieht ja viel besser aus. Und
ja.
jetzt sind die Bilder auch besser geworden. Also die Mitarbeiter wirklich mit einbeziehen. Hast
Mega.
recht.
Warum glaubst du, dass das Handwerk in Deutschland den Ruf hat, den es heute auch hat? Was läuft deiner Meinung nach bei den meisten Handwerksbetrieben schief? Warum sollte sich jeder anders aufstellen?
Die Qualität fängt ja schon an der Zuverlässigkeit an. Also ruf heute mal einen Elektriker an. Ich habe das selber. Ich bin gerade Haus am Umbauen. Rufst einen Elektriker an, dann sagt er, ja, weiß ich nicht. Muss das sein? Also wenn das schon die Antwort ist, hast du gar keine Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Dann telefonierst du noch 5 Firmen ab und hast den Eindruck, die wollen kein Geld verdienen. Das heißt, alleine mal einen Handwerksbetrieb zu finden, der auch zuverlässig kommt, der ein Angebot erstellt innerhalb von 48, 36 Stunden, mit dem man arbeiten kann. Und dann auch noch, und das wäre die Krönung, die Leistung, die noch hinten dran steht, dass die auch noch stimmt mit dem, was auf dem Papier stand. Das wäre ja ein Traum. Und das ist, wie gesagt, der Ansatz. Also einfach mal wieder zuverlässig strukturiert vorgehen, so wie das in Automobilindustrie, so wie das überall der Fall ist. Und im Handwerk halt einfach
Aber
nicht
geht's
gelingt.
uns zu gut im Handwerk, oder warum tun wir diese Sachen nicht? Warum erkennen die Handwerker, also manchmal glaube ich echt, dass wir hinterm Mond leben. Ich beziehe mich da mal mit ein, weil ich bin ja selber Handwerker. Warum tun wir das nicht? Also kannst du dir erklären, warum wir das nicht tun?
Ja, weil es bequem ist. Es gibt keinen Grund. Wie gesagt, wir sind alternativlos. Ne? Bauwerksabdichtung, das, was ihr mit der SAS macht. Wer soll das denn machen? Das kann nur die Bauwerksabdichtungsfirma machen. Ja, vielleicht noch ein Fliesenleger. Dann kommt ihr halt 3 Jahre später und macht's
Ja.
richtig. Ja, also, ihr seid ja konkurrenzlos. Und zwar in jeder Branche, egal ob Dachdecker oder sonstiges. Und darauf kann man sich ausruhen. Das ist wahnsinnig bequem.
Ja, also man kann sich ausruhen schon. Wenn man sich aber ausruht, auf solche Dinge, ist man ganz oft dann nachgelagert, nach ein paar Monaten auch verloren. Denn es kommen schwere Zeiten auf uns zu. Aber ich merke das immer wieder. Betriebe, die sich jetzt oder dieses Jahr oder die letzten 1, 2 Jahre auch gut aufgestellt haben und neue Wege gehen, ja, in die Digitalisierung gehen, in die Neukundengewinnung auch digital gehen, in die Sichtbarkeit kommen, Social Media für sich nutzen, Prozesse schaffen, digitale Bauakten schaffen, die haben nicht so große Probleme wie Betriebe, die sagen, nö, ich habe hier genug zu tun, so, ne? Und die größte Gefahr ist es ja, ich bin ja schon ein bisschen weit älter. Ich bin 39. Du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich. Ja, aber so diese ganzen jungen Selbstständigen, die so 22, 23, 24, 25 sind, die sind ja genau mit dieser Welt, die wir heute haben, ja aufgewachsen. Ja, ich musste mich erstmal da reinfinden. Okay, warum digitale Bauakte? Wie digital Kunden gewinnen? So kann ich das tatsächlich? Bin halt jemand, ich lasse mich schnell auf Sachen ein und setze dann auch schnell um. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, okay, funktioniert tatsächlich. Die jungen Leute gehen das an. So. Und diese jungen Betriebe, die werden ja irgendwann diese alteingesessenen Betriebe, wenn die jetzt nicht mal langsam in die Pötte kommen, auch einholen. Und es wäre ja schade fürs Handwerk, weil ich meine, wenn ein Betrieb 50, 60, 70 Jahre auf dem Markt ist, dann hat das ja auch seine Daseinsberechtigung. Was rätst du solchen Betrieben?
Mit der Zeit gehen. Einfach mal schauen und sich in die Situation versetzen, wenn ich mein eigener Kunde wäre, was würde ich von mir wollen? Wenn du ein Angebot rausschickst, postalisch, schön. Wenn du dann auf der letzten Seite einen Zettel hast, wie auf der Klassenfahrt, das hatte ich jetzt letztens, mit so einer Trennlinie, hier bitte abschneiden, unterschreiben, in den Briefumschlag werfen und zu mir zurückschicken. Ja, das ist ja schön und gut, aber das macht keiner mehr. Wir leben in Zeitalter YouTube. Die Intros werden schon übersprungen, weil wir keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Mach dem Kunden den Weg zu deinem Auftrag leicht. Mach's kurz. Mach's möglich für den Kunden. Und das sind halt schon so Ansätze, wo alteingesessene Betriebe mal drangehen müssten.
Geht es tatsächlich dann um den Auftrag? Ich kann mich noch an unsere ersten Calls erinnern, als du mir dann gesagt hast, yo, ich nehme für dat und dat, nehme ich dat und dat und dann rechne ich das so und so ab. Und ja, es gibt natürlich dann auch Problemchen, weil der Kunde dann irgendwie Stundenzettel von mir haben will und keine Ahnung. Und dann haben wir oft auch drüber gesprochen im 1 zu 1 und haben gesagt, hey, René, probier doch mal das, probier doch, du hast mehrere Sachen ausprobiert. Am Ende glaube ich, dass du jetzt ja schon hochpreisig unterwegs bist in deiner Region. Und wir hatten ja so ein bisschen Angst davor, und auch du, so, hey, wird das überhaupt angenommen von meinen Kunden? Was eigentlich mit meinen Bestandskunden, wenn ich jetzt einmal die Preise erhöhe um 20, 30, 40%, was sagen die denn dazu? Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Also geht's, falschen die mit dir? Geht es tatsächlich noch um deine Dienstleistung oder geht es um das, was dahinter steckt?
Es geht immer um das, was dahinter steckt. Das Produkt ist im Prinzip nur das Bindemittel oder das Bindeglied zwischen dem Handwerker und dem Kunden unterm Strich. Natürlich sind wir teurer geworden. Wir haben auch das ganze Konzept umgestellt. Wir arbeiten nicht mehr auf Stundenlohnbasis. Das ist für den Kunden nicht gut und für uns. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Jetzt bekommt der Kunde von uns ein Premium-Produkt. Das beginnt bei der Angebotsmappe, die in Samt gedruckt ist, wunderschön, liegt gut in der Hand, ja, bis hin zur Rechnung, die Dienstleistung dazwischen, alles passt. Und dieses Gesamtpaket bekommt der Kunde. Ja, und das ist einfach nicht mehr, wir fahren irgendwo hin und mähen einen Rasen oder fällen einen Baum, sondern es ist wirklich die Betreuung, das Anrufen, wie waren meine Jungs auf der Baustelle, hat alles gepasst, haben sie noch irgendwelche Fragen, diese Nachbetreuung, nicht nur da ist Geld geflossen und jetzt interessieren sie uns nicht mehr.
War das kopftechnisch schwierig für dich?
Überhaupt gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass viele damit ein Problem haben, aber für mich ist das, ich bin doch selbst auch Verbraucher. Also jeder Handwerker hat doch auch irgendwann mal einen anderen Handwerker, den er bei sich hat. Ja, und man kann sich doch ganz leicht in die Lage versetzen von einem Kunden. Man weiß doch, was man möchte. Und man freut sich doch, wenn man in den Baumarkt geht und der Verkäufer kommt auf einen zu und sagt, schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Statt sich umzudrehen, zu stöhnen und wegzugehen.
Ja,
Ja,
das passiert ja mal hier
das
in
ist ja Standard.
Servicewüste Deutschland. Leider ist das ja sehr oft so.
Ja, das ist so. Aber deswegen mal in die Lage des Kunden versetzen und dann ist das eine ganz, ganz logische Reihenfolge auf einmal, die man da einfach nur dem Kunden
Das ist
präsentiert.
schon krass, dass wir das wirklich als Alleinstellungsmerkmal sehen, den Kunden vernünftig zu betreuen, dem Kunden ein vernünftiges Angebot zu schreiben und auch die Baustelle vernünftig zu hinterlassen. Das sieht man ja mittlerweile als Alleinstellungsmerkmal, weil das ja nicht normal ist, so
Und
hier in
das
Deutschland.
sollte der absolute Standard sein,
Ja,
das Minimum, ja.
voll.
Genau, das ist auch so ein bisschen meine Kritik an Social Media tatsächlich, weil jeder kann sich da gut präsentieren. Aber die Qualität, die halt eben hinten dran steckt, die ist nicht gegeben. Wenn du in ein Schuhgeschäft gehst, weil da große Werbung ist, ne, hier die größte Auswahl, aber die Regale sind leer, dann siehst du das, dann gehst du woanders hin. Aber bei dem 10. Tischler steht der 10. Meisterbrief in der Werbung, du weißt aber gar nicht, was da hinten dran steht, wie es im Büro aussieht, ne, wie kommen die Mitarbeiter und so weiter, wie ist der Zeitplan von denen, das weißt du ja gar nicht, das ist ja nicht transparent,
Ne.
ja.
Ja, das ist schon echt krass mittlerweile, was da abgeht. Also ich kann sagen, egal in welchem Betrieb, von mir, Social Media war immer der absolute Game Changer in Bezug auf Mitarbeitergewinnung, in Bezug auf Neukundengewinnung und vor allen Dingen dann auch bezahltes Marketing anzugehen. Das war absolut geisteskrank, wie viel mehr in die Sichtbarkeit gekommen bin. Und das Ding ist halt, das, was du auch gerade gesagt hast, du musst halt das nicht nur nach außen präsentieren, als wäre es so, sondern es ist tatsächlich so.
Ganz genau.
Ja,
Es
weil
muss halt auch dahinter stehen.
genau, weil die Enttäuschung dahinter ist ja dann viel, viel größer, bei den Kunden oder bei den potenziellen Mitarbeitern, wenn es, tatsächlich nicht so ist. Man macht es ja irgendwie nackig, was das angeht, ne? Was den Betrieb angeht. Und deswegen tun sich die meisten wahrscheinlich auch so schwer damit. Was drehst du denn jemanden, der sagt, ne, Bronschnitt? Eine scheiß Bronschnitt hier.
Was brauchen wir?
Social Media und so Prozesse und Digitalisierung und das brauche ich alles nicht. Hör auf zu quatschen, brauche ich alles nicht.
Der braucht es ja auch nicht. Der kann ja auch was anderes machen als Handwerk. Aber wenn du einen Betrieb hast und wenn du es selber machst, dann brauchst du es halt schon.
Ja.
Ja, also es funktioniert. Du kannst das auch alles alleine machen, aber du wirst halt immer dasselbe machen, was schon vor 30 Jahren gemacht wurde. Du wirst immer dieser Selbstständige bleiben, der halt von montags bis sonntags arbeitet. Ich kann das nicht mehr hören, dieses ganze, ja, selbstunständig. Nein, ich bin nicht selbstunständig. Das ist nicht mehr so. Ja, ich sitze jetzt hier mit dir 300 Kilometer von zu Hause entfernt und wir führen ein nettes Gespräch, während meine Jungs draußen auf der Baustelle einfach eine schöne Arbeit machen. Und diesen Luxus, dieses Privileg, das habe ich mir erarbeitet durch die Prozesse, durch die Strukturen, durch die Systeme, die wir geschaffen haben.
Ja, voll. Da kannst du auch mächtig stolz drauf sein. Also auf jeden Fall. Wie kann man Nachwuchs davon überzeugen, dass das Handwerk eine lohnenswerte und stolze Berufswahl ist? Also kurzes Beispiel. Ich hatte gerade hier Besuch von den Gründern der Connect. Das ist eine Azubi-Messe hier in Wülfrath in der Nähe mit über 2000 Besuchern, ja, an Azubis und so. Und die haben mich jetzt gefragt, ob ich dort ein Handwerkszelt stelle. 200 Quadratmeter mit verschiedenen Handwerksbetrieben. Bin ich natürlich am Start, klar. Jetzt ist es so, dass die mir erzählt haben, dass die Jugendlichen, die dort da sind, sich auch mal Handwerksbetriebe wünschen dort, aber dort kaum Handwerksbetriebe sind. Industrie nur und andere Betriebe und Bürogeschichten, aber die Jugendlichen fordern Handwerksbetriebe. Wir erzählen aber als Handwerker immer, ne, der keiner will ins Handwerk. Was stimmt denn jetzt und was stimmt nicht?
Da muss ich wirklich mal sagen, ich finde, da sind wir schon auf einem guten Weg. Also ich habe ja jetzt vorher viel geschimpft, ne? Da die Qualität leidet bei den meisten und so.
Ja.
Aber da finde ich wirklich, macht das Handwerk mittlerweile schon einen echt guten Job, weil die meisten oder ein Großteil hat es mittlerweile verstanden, präsentiert sich gut. Es gibt da die schönsten Beispiele, auch hier die Zimmerei Rank, die auch bei euch da im Coaching ist, was die für einen Internetauftritt haben mit ihren lustigen Videos. Das zieht, das sorgt dafür, dass Jugendliche, dass der Nachwuchs sich interessiert, dass die sehen, dass das nicht ein eingestaubtes, traditionsreiches Gewerk ist, was irgendwo in einer kleinen Hinterhofhalle fabriziert wird, sondern dass es wirklich modern ist. Ja, dass das Handwerk, dass es funktioniert, dass man da Spaß dran haben kann und dass es was Schönes ist, wo man morgens aufsteht und gerne zur Arbeit geht. Und ich denke, da ist schon viel in der richtigen Richtung gemacht worden.
Ja, das ist ja so eine richtige Mammutaufgabe, ne? Auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder rein zu geben. Manchmal denke ich mir, Junge, das dauert noch lange, 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 lange. Manchmal denke ich mir echt, boah, wir sind auf einem richtig, richtig geilen Weg. Vor allen Dingen bei den Leuten, die jetzt sich wirklich damit beschäftigen, mit sich selber beschäftigen, neue Wege gehen. Man muss jetzt nicht unbedingt ins Coaching oder in irgendein Coaching gehen, um seinen Betrieb anders da an, darzustellen oder anders seinen Betrieb aufzustellen. Aber man sollte sich schon damit beschäftigen, was bringt eigentlich die Zukunft? Und wie kriegen wir die jungen Leute wieder rein? Und viele denken ja immer, die müssen ackern und kriegen dann nur 12 Euro die Stunde oder 13 Euro Mindestlohn, solche Geschichten. Wir haben ja irgendwie eine Aufgabe, finde ich. Also eine Aufgabe, das nach außen zu kommunizieren und eine Aufgabe, den jungen Leuten wirklich zu zeigen, hey, das, was wir machen, ist wirklich geil. Und jetzt gibt es richtig geile Berufe. Also wenn ich eure Berufe sehe und ihr hängt dann in 20 Meter Baum hoch, in einer geilen Aussicht und ihr klettert da hoch mit einer Kettensäge, das ist schon richtig geil. Ja, klar, wenn du jetzt auf einem Hochbau bist und den ganzen Tag Steine schleppen musst, dann nicht was anderes. Aber es gibt so viele vielfältige Sachen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das, was du jetzt machst.
Wow, das war ein Plot-Twist. Also grundsätzlich mal zu dem, was du jetzt davor gesagt hast, auch diese anderen Berufe. Ich habe da immer so hier Rückstau-Experte 24 im Kopf. Das
Ja.
ist ja die klettern durch den Kanal unter der Erde. Das ist ja der letzte Drecksjob, ne? Aber auch das ist mittlerweile modern und ist ansprechend, weil auch die haben moderne Technik.
Ja.
Auch das kann richtig Spaß machen, ja?
Ja.
Wie ich dazu gekommen bin, ist Familientradition. Also der Opa ist Förster, dem sein Opa, mein Vater war Förster, der Onkel hat eine Baumschule, der andere Onkel ist Gärtner hier im Brühler Schlosspark und so.
Reingeboren.
Ja, reingeboren und dann gesagt, nee, ich mach nichts Grünes, weil alle machen das in der Familie, ich nicht. Bin ich in die Industrie und habe dann gemerkt, nee, doch Grün ist besser.
Ja.
Und
Schön an der frischen Luft.
dann wieder in die Bäume gekommen, genau.
Geil, mega.
Ja.
Was müssen wir noch tun? Was müssen Handwerksbetriebe tun, damit das Ganze in Zukunft besser läuft? Und wie lange brauchen wir noch dafür? Ich weiß, das sind so sehr, sehr spezielle Fragen. Ich halte mich ja auch gar nicht an den Plan, merke ich gerade. Aber ich würde das gerne so ein bisschen rauskitzeln wollen. Was, ne, weil ich habe immer so im Kopf, okay, wir müssen noch, boah, aber am liebsten hätte ich ja 1000 Betriebe, die wir betreuen, denen das zeigen, so, aber nicht jeder traut sich, bei uns ins Coaching zu kommen oder viele sagen, das ist ja eh voller Scheiß, voll der Bullshit, bringt alles nichts. Was müssen solche Betriebe tun, die sich jetzt nicht sofort entscheiden zu sagen, okay, ich will was ändern mit dem Coaching, was auch immer. Wo kann er sich den Input rausholen, um seinen Betrieb doch besser aufzustellen? Du jetzt als jüngerer Mensch. Als ich.
Danke. Ich sag mal so, das ist ja im Prinzip ein Selbstreinigungsprozess. Also du hast diese alteingesessenen Betriebe, über die wir eben gesprochen haben, die werden aber langfristig nicht mehr an der Oberfläche bleiben können, wenn sie sich nicht ändern. Es wäre wahnsinnig schade, das sind viele Traditionsbetriebe, ne, dritte, vierte Generation. Aber wenn die nicht mit der Zeit gehen, dann gehen die mit der Zeit. Das ist so. Und die Jüngeren, die halt eben auch das Handwerk attraktiv machen für nachfolgende Generationen, die werden immer präsenter, die werden sichtbarer. Das sind die, die man später und langfristig wahrnimmt. Das heißt, ich glaube, das, wo du dir so ein bisschen Gedanken drum machst, das regelt die Zeit von ganz alleine. Das ist, wie bei allem, ist es natürliche Selektion. Irgendwann werden diese Betriebe, die fortschrittlich sind, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, die werden da sein, die werden präsent sein, die sind attraktiv. Und dann kommt auch wieder der Nachwuchs
Also
nach.
das Handwerk ist nicht verloren.
Nein. Nein, es gibt auch uns.
Ja, aber noch
Ja.
nicht so viele.
Ja, wird aber mehr.
Ja, ne, die jungen Leute, die werden.
Guck mal, mein Sohn ist 8 Jahre. Ich habe gestern mit dem Unterputzdosen in die Wand geklöppelt. So, der war hellauf begeistert. Also, alles wird gut.
Ja. Ja, ich sehe da ein bisschen Gefahr drin, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass mit der Zeit sich das regeln wird, auf jeden Fall, weil die jungen Leute einfach nachziehen. Vor allen Dingen so Generationswechsel in Betrieben und so weiter, da haben wir ja auch ein paar bei uns, wo der Alte dann sagt, jo, du hast recht, wir müssen hier mal aufräumen und wir holen uns mal neue Impulse. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass noch viel zu wenige Also nicht glaube ich, ich weiß, es sind noch viel zu wenige Handwerksbetriebe, die sich mit Veränderungen beschäftigen. Und am Ende muss nicht der Handwerksbetrieb erstmal verändert werden, sondern wir uns selber. Und den Gedanken in den Kopf zu bekommen, wie war das bei dir so, als du gesagt hast, Jero, ey, also du warst ja noch ganz frisch selbstständig, glaube ich, ne?
Ja, ein gutes Jahr natürlich.
Gutes Jahr. Dann hast du irgendwann Libo gesehen, irgendeine Werbeanzeige. Hast du eingetragen, glaube ich, ne? Dann hast du mit Daniel gesprochen und dann hast du gesagt, jo, mach ich. Diese Phase, während ich beschäftige mich jetzt mal damit, wie baue ich überhaupt ein Unternehmen auf, was brauche ich eigentlich? Und dann quasi bei uns durchgestartet und nach 3, 4, 5 Monaten schon gute Ergebnisse erzielt. Diese Phase, was spielt da in einem Kopf? Was passiert da im Kopf? So, in der Veränderungsphase, weil da möchte ich gerne mal die Zuschauer jetzt hier, die sich ja auch schon lange mit uns beschäftigen, mit lange ja sich Podcasts anhören, YouTube-Videos, Content-Sachen von uns reinziehen. Was passiert da in dem Kopf? Also beschreib mal so das Gefühl, was man da hat. Vielleicht erkennt sich da jemand wieder.
Also bei mir hat das recht früh angefangen, mit Sicherheit schon mit 15, 16, 17, dass ich festgestellt habe, ich will irgendwas aus meinem Leben machen, was mehr ist als dieses Standard, mehr ist als dieses 15 Jahre lang ein Auto abbezahlen, ja, das ganze Jahr arbeiten, damit man einmal in Urlaub fliegen kann. Ich will irgendwie mehr machen. Ich habe mich mit Warren Buffett auseinandergesetzt und wollte in Aktien investieren mit 10 Euro Taschengeld. Das hat nicht geklappt. Ja. So, und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich komme nicht drum rum, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, Selbstständigkeit, ja, dafür zu sorgen, dass ich einen Betrieb aufbaue. Aber er hat natürlich gar keine Ahnung davon gehabt, noch nicht mal gewusst, in welcher Branche wird es wirklich, also in welcher Richtung konkret. Und dann damit gestartet, ne, und dann festgestellt, okay, diese Energie, die muss irgendwie kanalisiert werden. Kurz geguckt, wen gibt's da? Wer kann einem da Handwerksschmiede? Machen wir. So hat das Ganze angefangen. Und der Prozess, der im Kopf stattgefunden hat, das war so ein bisschen so wie ein Aufatmen. Weil wie gesagt, das hat über 15 Jahre in mir geschwelt, dieser Gedanke, dieser Drive. Ich habe dir damals am Anfang gesagt, ich komme mir vor wie so ein Auto mit 200 PS auf der Straße und keine Traktion. Ich komme nicht vom Fleck, aber die Leistung ist da. Ich weiß nur nicht, wohin, ja, und wie. Und das war so ein bisschen dieses Gefühl von, da ist jetzt ein Knoten geplatzt. Da ist jetzt eine Boxencrew nebendran, die sich darum kümmert, dass diese Karre halt auch einfach mal in 4 Sekunden nach vorne beschleunigt.
Ja.
Das war dieses Gefühl, was damals dann
entstand. Beschreib das mal hier, wie das für dich war, dann als du auf einmal 8, 9 Coaches am Start hattest, die dir in jedem Bereich helfen konnten und auf einmal kann, ey scheiße, ich hab hier eine Bosch, ich hab da eine Bosch, ich hab da eine Bosch, ich hab da eine Bosch und am liebsten würde ich alles gleichzeitig angehen so. Wie war das so für dich? Beschreib das mal eben. Weil es war ja komplett neu für dich. Du warst relativ am Anfang, du hast nicht große Rücklagen gebildet. Ich weiß noch, unser erstes Gespräch im Onboarding gesagt hast, ich setze alles auf diese eine Karte und ich muss da jetzt Knallgas geben. Und ich war mir sicher, jo, wir packen das und das wird. Und natürlich hattest du auch noch ein mulmiges Gefühl. Ja, ich kenne den aber nicht. So, was labert der eigentlich? Ja, das wird schon irgendwie, ne? Wie hat sich das entwickelt für dich? Was hast du da für ein Gefühl?
Am Anfang war das einfach nur beängstigend. Es war komisch, weil du kennst so eine Situation nicht, ne? Und es war auch absolut überfordernd. Also machen wir uns nichts vor. Du sitzt dann da mit deinem kleinen, jungen Betrieb und hast auf einmal Menschen um dich rum, die mit Worten um sich schmeißen, die du noch nie gehört hast. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Ich kann dir bis heute nicht sagen, wie diese Meta-Business-Suite da funktioniert. Spielt keine Rolle, machen andere für mich. Aber du hast auf jeden Fall Menschen da, die das halt auch kennen, weil sie ja selber wissen, wie das am Anfang ist und war. Und dann gehst du da hin und sagst, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz mich melden, ich bin zu blöd dafür, was ihr mir da sagt. Und dann kriegst du es halt nochmal erklärt. Und das Wichtige ist, dass du dich am Anfang auf eins konzentrierst. Weil natürlich, du hast dann jetzt hier deine 6, 7, 8 Coaches, ne? Und die sagen, der eine sagt dir jetzt hier Vertrieb vor Betrieb, ne? So ein Tätowierter. Und dann kommt da der Nächste um die Ecke und sagt, hier Junge, die Preise müssen hoch. Ja, wo willst du denn loslegen? Und da muss man sich einfach mal hinsetzen, das Ganze mal sacken lassen, diese Eindrücke, und sagen, jetzt machen wir mal einen Fahrplan. Und das haben wir ja auch damals gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier das ganze Material, was existiert, mal so ein bisschen in eine Spur kriegen.
Ja, ich kann mich noch erinnern, also ich habe ja mit dir auch sehr intensiv gearbeitet an der Preisstruktur, an der Angebotsstruktur, wie können wir was nach außen kommunizieren, wie können wir halt auch Anzeigen schalten, wie können wir Kunden so anziehen, dass die auch merken, okay, ich habe da einen guten Betrieb, der mir da helfen kann. Und ich weiß noch ganz genau, man tut sich natürlich immer wieder schwer, wenn man neue Sachen ausprobiert. Das Geile bei dir war einfach, Du hast einfach gemacht. Du hast zwar viel hinterfragt, aber am Ende hast du gesagt, ach, keine Ahnung, lass da einfach probieren.
Ja.
Ne? Und mutig dahinter. Und das ist halt auch entscheidend bei uns. Also wenn man da mit uns zusammenarbeitet, man muss bereit sein, andere Wege zu gehen. Man muss bereit sein, auch mal Sachen zu tun, wovon du vielleicht nicht 100% davon überzeugt bist, weil du ja gar nicht weißt, was würde denn da passieren. Und das fand ich bei dir echt krass. Vor allen Dingen die ersten Monate hast du uns ja auch richtig krass gefordert. Da weiß ich noch,
Richtig genervt.
na, genervt nicht, wir lieben das ja. Lieber jemand, der uns krass fordert und auch mal nervt, als jemand, der nichts fordert und nichts macht und wir hinterher sein müssen jede Woche, immer, was steht eigentlich bei dir an und so. Denn auch das machen wir ja und tragen ja Hintern hinterher. Aber die Leute, die tatsächlich erfolgreich mit uns werden, das sind die Leute, die im Kopf haben, jo, Alter, ich gebe jetzt hier 12 Monate Kohle aus und die Kohle muss auch irgendwie nachgelagert rumkommen. Ja, und ich muss mich halt so aufstellen, dass ich mich wohlfühle und dass ich ja auch mein Traumleben mir verwirklichen kann. Ne? Und da muss ich echt sagen, René, hat echt Spaß gemacht mit dir, nicht erst 12 Monate. Das war krass, wie oft wir hier über, auch mit Gabi, dann Positionierung, solche Sachen, wie oft wir mit dir darüber gesprochen haben, wie viele digitale Tools du probiert hast. Erst CraveNote, dann PlanCraft, dann geguckt, wo, wie, war, was. Und du nimmst ja auch kein Blatt vor dem Mund, so, ne? Du haust direkt raus, was total geil ist und kündigst auch deinen Unmut auch an. Und wenn dem mal was nicht passt, da hat man drüber gesprochen, man hat telefoniert und das war echt gigantisch. Und ich freue mich echt auf das zweite Jahr mit dir, weil wir haben jetzt eine ganz andere Basis. Du hast ja so also dieses typische selbstständig, ja? Jetzt haben wir einen geilen Betrieb aufgebaut, wo du schon dir selber Zeit nehmen kannst, wo natürlich auch man Höhen und Tiefen hat, nicht nur im Betrieb, sondern auch in finanzieller Hinsicht, im Wachstum und so weiter. Aber jetzt haben wir eine Basis, ja, ab März haben wir eine vernünftige Basis, um zu sagen, okay, was wollen wir jetzt noch die nächsten 12 Monate? Wie wollen wir das nochmal spitzer in den Markt bringen? Wie wollen wir uns weiterhin aufstellen? Wie können wir das jetzt nochmal finanziell ganz anders aufstellen, das Ganze, so dass du ein geiles Leben hast, ja? Welche Mitarbeiter brauchen wir? Ich habe eben noch zu dir im Vorgespräch gesagt, machen wir ein bisschen halblang jetzt mit Wachstum, ja, ein bisschen ruhiger fahren. So, lass uns da jetzt eine vernünftige Basis schaffen, um dann im März dann auch voll durchzustarten. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Da freuen wir uns mit dir, durchzustarten.
Ja, ich mich auch.
Mega.
Aber wichtig an dem Punkt ist wirklich noch zu erwähnen, für alle, die das hören und mit dem Gedanken spielen, in ein Coaching zu kommen oder euch anzurufen oder sonstiges. Wenn man selbst nicht dafür bereit ist, bringt es nichts.
Nein, lass es.
Also du kannst wirklich den geilsten Betrieb haben. Du kannst 10 Leute haben, die top arbeiten. Du kannst ein super Produkt haben. Wenn du nicht bereit bist für diese Veränderung und das auch anzunehmen, dann brauchst du hier nicht
Nein.
hinkommen. Das ist wirklich mit dir und deinem Kopf beginnt das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir lehnen ja auch total viele Leute ab, ne? Die sagen zwar, die wollen was verändern, wir merken, das passt aber einfach nicht und eigentlich wollen sie doch nichts verändern, weil, also klar, ich könnte dadurch natürlich auch schneller skalieren und meinen Betrieb weiter nach vorne bringen. Also wenn ich nur in meine eigene Tasche denken würde, aber am Ende geht es ja darum, dass meine Kunden happy sind. Du kannst eh nicht jeden glücklich machen, das kannst du nicht, ja. Aber für mich ist extrem wichtig, dass wir Leute haben, die umsetzen. Und leider ist es auch so, wenn man ehrlich ist, dass manche erstmal krass in Fahrt kommen und dann nicht mehr so gut umsetzen und das schleifen lassen. Das ist auch nicht schlimm, finde ich, denn man hat ja immer Höhen und Tiefen, auch während der ganzen Entwicklung. Wichtig ist aber immer, irgendwie on point zu bleiben, in der Kommunikation zu bleiben, zu wissen, was steht eigentlich an. Ne, auch, ich meine, du kennst das ja selber. Wir haben dann auch
Klar.
nachgefragt, hey René, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Was steht an? Und wir wissen, okay, Alter, der hat die ersten 5 Monate so rasiert, so jetzt braucht er erstmal Zeit, das Ganze zu verarbeiten, irgendwie
Ganz normal.
selber, ne? Ganz normal. Wichtig ist aber da auch ständig in der Kommunikation zu bleiben. Und wie der René schon sagt, er hat vollkommen recht, das macht keinen Sinn, sich zwar mit Sachen zu beschäftigen, aber nicht bereit dafür zu sein. Ja, und es macht, natürlich kannst du dir auch Sachen aus dem Netz ziehen, YouTube-Sachen angucken und so weiter und so fort. Das Schwierigste an der ganzen Sache ist ja dann die Umsetzung. Ja, also wirklich auch jemanden in einem Backup zu haben, der dir in den Arsch dreht, einen Sparringspartner zu haben und am Ende, egal in welcher Phase du dich befindest. Ja, ich mache selber noch Masterminds, selber Coachings, wo ich quasi ja von anderen Menschen, einer anderen Bubble vielleicht, andere Strukturen mir noch angucke und Sachen für mich verwenden kann. Extrem wichtig, in seine eigene Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Und da bin ich sehr, sehr guter Hoffnung. Also bis vor 3, 4 Jahren war das halt noch nicht so, dass die Leute gesagt haben, jo, ich investiere in mich selber. Mittlerweile sind die Leute so drauf, dass sie sagen, jo, die beste Investition ist in mich selber, ja. Und nicht in irgendeine Maschine, die ich mir jetzt erstmal kaufe und einfach nur schneidet oder irgendwelche Bäume fällt, sondern hey, jo, ich investiere in mich selber, damit ich weiß, wie ich die Maschine optimal einsetzen kann, damit sie auch vernünftig Geld verdient für mich, ne? So, und da nachgelagert das zu erkennen, das ist extrem wichtig im Unternehmertum oder wenn man auf dem Weg ist, Unternehmer zu werden. Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir, also wenn ich jetzt so mich jetzt betrachte und mich hier umschaue, was für ein Office ich habe, wie viele Mitarbeiter ich habe, wie viel Umsätze ich generiere, wie viele Firmen ich aufgebaut habe, hätte ich das niemals, niemals für möglich gehalten. Niemals. Mittlerweile schauen ja Menschen auf mich auf und sagen so, boah, krass, was der Libo da gerissen hat. Und ja, das ist krass. Ja, und ich bin auch ein heftiger Typ. Ja, muss man einfach so sagen. Ja, und ich setz auch krass um. Aber vor 5 Jahren oder so 5,5 Jahren, da war das nicht so. Da war ich der typische, jo, schmal selber, alle sind dumm, ich bin der Beste, meine Frau ist auch nicht, die kann dann auch nicht, so nach dem Motto mir helfen. Und wenn ich jetzt überlege, was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe, das ist unglaublich. Also welche, und das habe ich aber nur geschafft, nicht, weil ich mir alles selber beigebracht habe, sondern weil ich mir von anderen Menschen, die schon viel krasser waren als ich oder viel weiter waren als ich, mir einfach die besten Sachen abgeguckt habe.
Aber jetzt guck mal, ich habe eben noch die Podcast-Folge von dir und dem Tano gehört aus Sizilien. Und da hast du gesagt, du bist jetzt bei ungefähr 20%.
Ja.
Und du hast vor 5 Jahren noch nicht gedacht, dass du das heute erreichen
Nein.
könntest. Und da sieht man doch einfach mal, was der Kopf, der da hinten dran steht, wie der sich verändern kann.
Die Ziele, die verändern sich. Also vor 6 Jahren oder so saß ich mit meinem Kumpel bei mir zu Hause und haben uns einen schönen Abend gemacht und dann habe ich mich wieder beschwert, alles scheiße, keine Kohle, die Kohle geht so weg im Betrieb und so weiter. Und dann hat er gesagt, was willst du eigentlich so, ne? Habe ich gesagt, Digga, also wenn ich irgendwann so eine Mio mache, Umsatz, und mir 5.000 Euro im Monat zahlen kann, dann mache ich ja nichts mehr. Jetzt mache ich schon ein paar Mios und ich zahle mir auch mehr als 5.000 Euro aus, ja, und ich habe ein ziemlich geiles Leben. Und wenn ich jetzt daran zurück, dann, ich manchmal denke ich mir, wieso hörst du denn jetzt nicht auf? Also wieso hörst du denn nicht auf? Weil die Ziele sich einfach damit verändern, indem du neue Sachen erkennst und entwickelst. Und wenn du ein Mensch bist, der eh nie stillstehen kann und immer was tun, also ich wäre jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie zu Hause rumhängt und nichts macht, ja, oder nur ein Hobby hat, so, und wenn du aber Sachen erkennst, die du auf deinen Weg ja bekommst oder dein Glück auch greifst und neue Wege erkennst, diese zu gehen, dann stehst du eigentlich immer nur bei 20 bis 30%. Also jetzt denke ich mir, jo, wenn ich in 5 Jahren 100 Millionen mache und mir eine Million Euro im Monat auszahlen kann, dann mache ich ja nichts mehr. Und ich wette mit dir, in 5 Jahren, wenn ich das erreicht habe, bin ich immer noch bei 20 bis 30%, weil ich noch wieder ganz andere Wege kennengelernt habe. Das heißt, die Bewegung im Leben, im Unternehmertum, das ist entscheidend, ob du glücklich bist oder nicht. So, und Glück kommt nicht durch Geld. Ja, klar, macht das Ganze alles ein bisschen einfacher und wenn du keine finanziellen Sorgen hast, sondern Glück, habe ich bei mir erkannt, mein Glück ist es immer, in Bewegung zu bleiben und auf Ziele hinzuarbeiten. Weil ich hatte so vor 1,5, 2 Jahren eine Phase, wo ich gedacht habe, ey, oder ich war unglücklich und wusste gar nicht, ey, wieso bin ich aber eigentlich unglücklich? Wie werde ich eigentlich glücklich? Und dann habe ich mich dann mit jemandem zusammengesetzt, eine Supervisionssitzung nennt man ja heute sowas, ja, ein Psychologe. Und dann haben wir über meine Kindheit gesprochen, wir haben über Sachen gesprochen, die ich schon erreicht habe oder was für Menschen ich in meinem Leben schon gehabt habe, wie viel ich schon auf die Fresse gekriegt habe, aber auch wieder aufgestanden bin. Und nach ein paar Gesprächen, ich glaube 8 Gespräche oder so, 8 Sitzungen waren das, haben wir erkannt, hey, Libo ist nicht glücklich, wenn er ein Ziel erreicht, sondern Libo ist nur glücklich, wenn er auf ein Ziel hinarbeitet, ja. Und deswegen, damit ich mein Leben lang glücklich bleibe, muss ich immer irgendwelche Ziele haben, auf die ich hinarbeite. Das heißt, ich werde Ewigkeiten 30% haben. Und klar, ich kann mir mehr Sachen leisten und mehr Zeit haben, öfter mal in Urlaub fahren. Aber das ist nicht das, was mich glücklich macht. Ja, sondern der Weg, quasi Menschen zu entwickeln, mich selber zu entwickeln, neue Sachen zu erkennen, da ist meine Glückseligkeit drin. Deswegen werde ich wahrscheinlich mein Leben lang hart ackern und ewig arbeiten. Aber du hast vorhin einen richtig geilen Satz gesagt, wenn man liebt, was man tut, dann fühlt sich das halt auch nicht wie Arbeit an.
Lass das als Schlusssatz stehen.
Ja.
Ich könnte da jetzt stundenlang mit dir drüber reden, aber
ja, wir haben Zeit schon mal.
Den Rahmen.
Nein. Ja, jetzt haben wir uns gar nicht hier an den Plan gehalten, aber ich glaube, das war trotzdem richtig, richtig nice. Das war auf jeden Fall eine fette Podcast-Folge. Wie lange haben wir schon? 44, ja. War eine gute Podcast-Folge mit viel Input, mit einem klasse Menschen, klasse Unternehmer, klasse, was du gemacht hast und absolutes, ja, gutes Beispiel, wie man Veränderungen innerhalb kürzester Zeit anstreben kann. Hut ab vor dem, was du gemacht hast. Hut ab, wie du drauf bist. Bleib immer so, wie du bist. René, du bist ein super Typ und deine Mitarbeiter, die können froh sein, so einen Chef zu haben auch. Ich glaube, dass du da echt smart unterwegs bist und die echt ein geiles Leben haben und viel auch opferst für deine Mitarbeiter, sodass denen gut geht. Und ja, folgt René weiterhin unter Gartenpflege?
Onlyfans. Gartenpflege unterstrich Mögenburg.
Ja.
Instagram.
Geil, mega. Sehr gut, Leute. Das war's für heute. Und vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr mir weiterhin folgen wollt, schreiben wollt, was auch immer. Manche kommen sogar einfach hier ins Büro vorbei. Ja, Buch habe ich vergessen. Kommt gleich noch. Nee, dann machen wir erstmal das Buch. Du kennst ja meinen Podcast. So, hätte Dominik das jetzt nicht gesagt, hätte ich das vergessen. Ich stelle dir eine Frage von meinem letzten Gast.
Mach mal.
Und dann schreibst du eine Frage auf, die du natürlich nicht erzählst. Während du dann die Frage stellst, verabschiede ich unsere Gäste. Wer ist ein guter Zuhörer und warum? Wer ist ein guter Zuhörer und warum? Kannst du darauf antworten, wie du willst.
Das habe ich nicht kommen sehen, du.
Ja, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wer das war.
Wer ist ein guter Zuhörer und warum? Ein guter Zuhörer ist jemand, der in der Lage ist, sich selbst hinten anzustellen. Ich habe von Professor Dr. Jack Nasher letztens noch was Gutes gelesen. Und zwar geht es darum, dass du in einem Gespräch grundsätzlich dein Gegenüber versuchst, von deiner Meinung zu überzeugen. Und deswegen hast du ganz oft mit Menschen zu tun, gerade auf Verhandlungsebene, die, während du am Reden bist, sich schon ihre Antwort überlegen und die hören dir gar nicht zu.
Ja.
Wie schaffst du es jetzt, die davon zu überzeugen, dir zuzuhören? Ja, das ist wie bei allem im Leben, du fängst bei dir selbst an. Das heißt, selbst wenn du in einem Gespräch bist, an der Bushaltestelle oder sonst was und dein Gegenüber langweilt dich, zwing dich mal interessiert zuzuhören. Zwing dich dazu, dich auf den anderen einzulassen und dir die Frage zu stellen, was kann ich von dir lernen? Auch wenn es am Anfang überhaupt nicht den Anschein macht. Und wenn du das beherrschst, wenn du dich selbst mal zurücknehmen kannst, ich glaube, dann bist du ein richtig guter Zuhörer.
Mega Antwort. Genau das hat die Hanna erwartet, glaube ich. Geil. So, du schreibst die nächste Frage auf für...
Von wem war die Frage?
Von der Hanna Panidis, die ist Kommunikationstrainerin und Kommunikationscoach und Moderatorin bei unserem Handwerkskongress. Die ist mega.
Liebe Hanna, schreib mir gerne auf Instagram, ob dir die Antwort gefallen hat.
Ja. So, liebe Leute, das war's heute. Danke, René, dass du da warst. War guter Input, haben uns hier ein bisschen an den Plan gehalten, wieder mal nicht. Ansonsten, ne, hier einfach in den Shownotes gucken, was wir so machen. YouTube, LinkedIn, TikTok, was gibt's noch? Instagram, Facebook und was nicht, nur alles gibt heutzutage. Ne? Einfach folgen, gucken, zieh dir mal ein Input rein, willst mit uns sprechen, buch dir einfach einen Termin. Willst du nicht mit uns sprechen, leb dein Leben einfach so weiter und sei unzufrieden, wie auch immer. Wenn du genau wissen willst, wie man einen vernünftigen Betrieb aufbauen, kannst du dir auch einfach mein Buch mal zuschicken lassen. Komprimiert, 120 Seiten, richtig geiler Input von Handwerkern für Handwerkern. Ansonsten, danke und bis zur nächsten Folge. Ne? Ciao.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavillano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen, und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.